Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich und was soll man drumherum reden? Heute einer ganzen Reihe weißer Männer. Namhafter, einflussreicher, lebender und bereits verschiedener. In der Kritik stehender und mit allen Ehren gewürdigter. Es geht um Clint Eastwood und seinen neuen Film, Der Fall Richard Jewell. Um den Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller, zu sehen jetzt in Wuppertal. Dann schauen wir uns die Designkunst von Anton Stankowski und Karl Duschek an, die die Kunstbibliothek in Berlin gerade zeigt. Aber zunächst wollen wir über einen Schriftsteller sprechen, dessen Name in der vergangenen Woche der Literaturszene zumindest für ein paar Minuten einen ordentlichen Schrecken eingejagt hat. Über Twitter verbreitete sich die Meldung, der 91-jährige Milan Kundera sei tot. Schnell aber war klar, Falschmeldung. Bitterböser Scherz, ein sogenannter Hoax. Doch auch in dieser Woche sorgt der Name des tschechischen Autors, der seit langem in Paris lebt, für Aufsehen. Morgen erscheint nämlich eine 900 Seiten starke Kundera-Biografie in Tschechien. Und der Autor, Jan Novák, so ist vorab zu erfahren, geht mit Kundera hart ins Gericht. Wieder einmal ist da die Rede von Kunderas Nähe zum einstigen kommunistischen Regime. Ich habe unseren Korrespondenten in Prag, Peter Lange, gefragt, wie lauten denn die ersten Reaktionen auf dieses neue Buch?
Zusammengefasst, denke ich, dominiert die Skepsis. Das hängt mit den ersten Interviews des Autors Jan Novák zusammen. Da gibt es eine Äußerung, die immer wieder zitiert wird. Er wolle den Mythos zerstören, den Kundera um sich selbst errichtet hat. Und das wird weniger als ein Ansatz, sondern mehr als ein Vorsatz aufgefasst, was zu der Frage führt, ist der Autor so unvoreingenommen, wie er als Biograf sein sollte? Und da haben doch einige Zweifel und vermuten, dass da doch von vornherein die Absicht bestand, ein Denkmal zu stürzen.
Ein zerstörerischer Biograf, Jan Novák, so sein Name. Was weiß man über den?
Also er ist 67 Jahre alt, Jahrgang 52, 1969 ist er mit den Eltern in die USA emigriert, hat dort studiert und lange gelebt. Zurzeit hält er sich in Berlin auf, ist auch hin und wieder in Prag. Und hier in Tschechien ist er durchaus bekannt. Er hat mehrere Biografien geschrieben, unter anderem über Miloš Forman, über die Turnerin Vera Časlavská und auch über Emil Čatopek. Es gibt auch zwei Drehbücher von ihm für Filme über Václav Havel und jetzt eben diese Biografie über Milan Kundera, 900 Seiten, 1800 Fußnoten, 5 Jahre Arbeit. Das verdient jedenfalls zunächst mal Respekt, denke ich.
Wie lautet denn der Tenor dieses Buches? Also kommt Novák doch zu einer Art Beurteilung der Person Milan Kundera oder spricht er womöglich ein Urteil aus?
Also es ist zweiteilig. Dass Milan Kundera ein großartiger Schriftsteller von Weltrang ist, das steht für ihn außer Zweifel. Er lobt auch sein Werk. Aber als Mensch hält er Kundera eher für einen zweifelhaften Charakter. Der Hauptvorwurf lautet, Kundera habe eine Biografie und ein Bild von sich konstruiert, das so nicht stimmt. Das will er korrigieren. Kundera sei ein Kontrollfreak, nicht nur was sein Werk angeht, sondern auch was das Bild angeht, das die Öffentlichkeit von ihm hat. Er habe immer die Menschen manipuliert und sein Umgang mit Frauen sei verwerflich. Da wird viel psychologisiert und da geht es auch sehr ins Private. Der zweite große Vorwurf, Kundera habe sich bis Ende der 70er Jahre nicht vom Kommunismus gelöst. Das wirkt in den Augen dieses Autors besonders schwerwiegend, weil seine Familie eben unter den Kommunisten gelitten hat.
Also könnte man fast vermuten, dass da so eine geheime und familiär bedingte Mission des Autors dahinter steckt. Aber diese Begeisterung für den Kommunismus, kann man Kundera diese Begeisterung denn eigentlich heute noch vorwerfen?
Kundera ist wie viele Intellektuelle nach 1945 begeistert den Kommunisten gefolgt. Er hat sich später vom Stalinismus abgewandt. Er ist aus der Partei geflogen, sogar zweimal. Es gab Publikationsverbote. Er hat an die Reformfähigkeit des Kommunismus geglaubt, Stichwort Prager Frühling 1968. Und an diesen Idealen des Sozialismus mit menschlichem Gesicht hat er noch längere Zeit danach festgehalten. Länger jedenfalls als der Nicht-Kommunist Václav Havel. Der wollte nach 68 dieses System nur noch überwinden und loswerden. Die Frage ist aber eben, ob man das Milan Kundera heute noch vorwerfen kann. Ich würde da eher ein Fragezeichen machen.
Wie steht es denn überhaupt heute um Kunderas Verhältnis zu Tschechien? Ihm ist ja vor nicht allzu langer Zeit die tschechische Staatsbürgerschaft wieder verliehen worden.
Also das Verhältnis ist schwierig aus mehreren Gründen. Das liegt zunächst an der Person von Kundera selber. Das ist ein Eigenbrötler, ein Solitär, der sich von niemandem jemals vereinnahmen lassen wollte. Er lebt sehr zurückgezogen. Es gibt keine öffentlichen Äußerungen seit vielen Jahren. Einige Romane hat auf Französisch geschrieben, die sind bis heute nicht auf Tschechisch herausgekommen. Das nehmen manche übel. Es hat etwas von enttäuschter Liebe und auch von Entfremdung. Es kommt auch ein bisschen Missgunst und Neid hinzu. Er war zuletzt nur noch zu privaten Anlässen in Tschechien, aber es gibt eben eine leichte Annäherung, die drückt sich dadurch aus, dass ihm die tschechische Regierung jetzt die Staatsbürgerschaft zurückgegeben hat und das hat dann schon etwas Versöhnliches.
Peter Lange, unser Korrespondent in Prag über Milan Kundera. Morgen erscheint in Tschechien die neue Biografie von Jan Novak. Auf dem Podest und am Pranger, dass sich das öffentliche Bild einer Person durchaus ändern kann, darum geht es in gewisser Weise auch in dem Film, über den wir jetzt sprechen wollen. Anderer Ort, andere Zeit, ganz andere Umstände. Clint Eastwood erzählt in seinem neuesten Film, Der Fall Richard Jewell, die Geschichte vom Juli 96, als bei den Olympischen Spielen in Atlanta ein einfacher Wachmann einen verdächtigen Rucksack meldet und damit verhindert, dass bei der folgenden Explosion nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind. Erst wird Richard Jewell bejubelt für seine Heldentat, doch dann wendet sich die Sache.
Jewell fits the profile of the lone bomber. A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero.
Ja, wie die US-Medien berichten, das FBI sieht in Richard Jewell nun den Tatverdächtigen, den einsamen Bombenleger, den Möchtegern-Polizisten, der ein Held sein wollte. Die Geschichte dieses Falls und das Wort Fall ist durchaus doppeldeutig gemeint. Die erzählt also der 90-jährige Clint Eastwood in seinem neuen Film. Katja Nikodemus hat ihn gesehen. Richard Jewell wird kurzerhand vom Gefeierten zum Gefallenen. Was für ein Psychogramm wird in diesem Film gezeichnet von Nikodemus?
Naja, interessant oder auch sympathisch finde ich, dass Clint Eastwood hier mit wirklich ruhigem Kamerablick wirklich das Psychogramm eines Außenseiters entwirft. Also Richard Jewell, Mitte 30, ist freundlich und übergewichtig, ist so eine Art Riesenbaby. Er mag Computerspiele und er lebt mit seiner Mutter zusammen, die ihn vergöttert. Und als hinterwäldlerischer Single und waffennah oder als Mensch auch mit geringem Selbstbewusstsein und einem gewissen Hang zu Law and Order Fantasien, da gerät er halt eben in Verdacht, selbst diese Bombe versteckt zu haben, die er entdeckt hat. Er wird auch zum Opfer einer verleumderischen Pressekampagne und bekommt dann zum Glück Beistand von einem engagierten Anwalt, Watson Bryant, gespielt von Sam Rockwell. Und durch den Blick dieses Anwalts rückt der Film dann nochmal näher an Richard Jewell heran. Und zum Entsetzen dieses Anwalts ist Jewells Respekt vor den Autoritäten so groß, dass er bereitwillig mit dem FBI zusammenarbeitet und sich auch selbst zum eigenen Nachteil belastet. Also da hat dieses Psychogramm dann auch fast wieder komische Seiten.
So ein Außenseiter, so ein ambivalenter Typ. Auf solche Typen versteht sich ja Clint Eastwood. Reiht sich also dieser Richard Jewell da ganz gut ein in die typischen Eastwood-Helden oder auch Anti-Helden?
Also Eastwoods Durchbruch, wenn man noch mal dran erinnert, oder seine ungeheure Popularität, die entstand oder gründet ja auf seiner Darstellung eines wirklich auch schon zwiespältigen Helden in Don Siegels Dirty Harry. Wenn man sich erinnert an diesen Cop, der auf der Jagd nach Verbrechern selbst das Gesetz übertritt, der sogar foltert, also brutal ist. Und gerade die Helden, die Eastwood dann selbst in eigener Regie gespielt hat, diese Helden, die hatten ja immer auch einen Sprung in der Schüssel, einen Riss in der Psyche, sie hatten was Gebrochenes. Also man denke nur an den Boxtrainer in Million Dollar Baby, der ja an seinem Schützling eine Art Euthanasieakt begeht. Und ich würde angesichts dieser früheren Eastwood-Helden von so einem anarchischen Konservatismus sprechen. Und in den jüngeren Filmen, da kam aber noch was anderes hinzu oder kommt hinzu. Man kann das auch eine Agenda nennen. Also zum Beispiel die seltsam unkritische Identifikation mit dem von Bradley Cooper gespielten Scharfschützen in American Sniper. Oder der heldenhaft notlandende Flugzeugkapitän Sully, gespielt von Tom Hanks, der dann aus dem Bauch heraus handelt und sich plötzlich gegen Kommissionen, Bürokraten rechtfertigen muss. Und Richard Jewell, der passt eigentlich sehr gut in diese Linie. Auch der ist ja ein impulsiv handelnder Held. Er entdeckt diese Bombe, muss sich aber plötzlich rechtfertigen. Und in der Parteinahme für diese Hauptfigur, da schießt der Film, finde ich, übers Ziel hinaus. Und er verschafft eigentlich dem Diskutablen an Richard Jewell keinen Raum. Also diese Law-and-Order-Folklore der Südstaaten, das geht so mit. Ja, man sammelt da eben Waffen und man ist für den elektrischen Stuhl. Und da ist der Film dann einfach auch zu affirmativ gegenüber seinem Helden, finde ich.
Dann hätten wir diesen Film ja schon viel früher sehen sollen. Aber durch Corona ist auch dieser Filmstart verschoben worden. Und in der Zwischenzeit wird ja wieder einmal zu Recht in den USA über Polizeigewalt diskutiert. Blickt man jetzt dadurch irgendwie anders auf so einen Waffen- und Ordnung liebenden Richard Jewell?
Also ich habe mir den Film wirklich nochmal angeschaut. Man sieht ihn nicht völlig anders, aber manches tritt doch deutlicher hervor. Zum Beispiel seine extrem negative Zeichnung der Institutionen Presse und FBI. Der Film deutet zum Beispiel an, dass die Journalistin, die Richard Jewell in ihrer Berichterstattung als möglichen Täter ins Spiel, als Bombenleger ins Spiel gebracht hat, dass diese Journalistin, Kathy Scruggs, dass sie sich ihre Informationen durch Sex mit einem FBI-Beamten erkauft hat. Und diese Journalistin ist tot, sie kann sich nicht mehr wehren. Und da ist der Film einfach, würde ich sagen, pressefeindlich und auch sexistisch. Und auch das FBI kommt eigentlich sehr schlecht weg als ein Haufen Schnösel, arroganter Schnösel, für die der Schuldige eigentlich schon feststeht. Und das ist schon schade, weil Clint Eastwood ist eigentlich zu klug, als dass ihm solche ja ideologischen Gewichtungen einfach unterlaufen würde. Und irgendwann, ja, ist der Film somit damit beschäftigt, Richard Jewells Unschuld zu beweisen, dass er dann den Helden auch ein bisschen aus dem Blick verliert. Und umso stärker wird dann die von bösen Institutionen bedrohte amerikanische weiße Männerexistenz ausgemalt. Videospiele, Snickers essen, Waffen sammeln, einsam auf der Couch Bier trinken.
So ganz begeistert klingen Sie nicht. Ganz kurz reingehen oder nicht?
Also wenn ich jetzt eine Wasserwaage auf meinen Daumen legen kann, der ist genau waagerecht eigentlich. Paul Walter Hauser spielt diesen Richard Jewell fantastisch, aber die Ausleuchtung der amerikanischen Männerpsyche ist ja ein bisschen zu blass geraten.
Katja Nikodemus mit Wasserwaage auf dem Finger und wir sprachen über den Film Der Fall Richard Jewell von Clint Eastwood ist der und ab heute läuft er in deutschen Kinos an. Vielen Dank. Journalistischer Anstand und auch Lebenserfahrung lehren ja eigentlich, dass man sich zurückhalten sollte mit der Annahme, dass das, was man selbst kennt, dass das auch andere kennen. Heute einmal können wir aber es wohl wagen, denn einzelne Arbeiten vom Grafikatelier Stankowski und Duschek sind Ihnen ganz, ganz sicher vertraut, auch wenn Sie die Namen von Anton Stankowski und Karl Duschek vielleicht noch nie gehört haben. Am bekanntesten vielleicht das blaue Quadrat mit dem Querstrich in der Mitte, das Logo der Deutschen Bank. Auf solche Markenzeichen hatte sich das Grafikatelier spezialisiert, noch lange bevor auch Kleinstbetriebe Wert legten auf Corporate Design. Und deshalb heißt die Ausstellung über die beiden Pioniere denn auch Markenzeichen zu sehen in der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war dort. Schleichwerbung wollen wir ja nicht machen, Herr Probst, aber wir kommen nicht drum rum, so ein bisschen auch über Markennamen zu sprechen. Taucht man in dieser Ausstellung in Berlin jetzt ein in so ein westdeutsches Lebensgefühl der 60er und 70er durch all diese Marken und Logos, die einem ja so, so vertraut sind?
Ja, völlig unvermeidlich, Maja Elmreich. Also gleich im Treppenhausfoyer geht es schon los, wenn man so an einer großen Vitrine mit einer Sammlung historischer Plastiktüten vorüberkommt, wo also neben der berühmten Aldi-Nord-Tüte von Günter Futrunk oder dem Dreiecksmuster der Hortenkaufhäuser von Egon Eiermann eben auch diese legendären Designs von Stankowski und Duschek auf Plastiktüten verewigt sind. Im Rundfunkbereich kennen wir sicherlich immer noch ganz geläufig diese rote Spirale der Firma BASF, die jahrzehntelang eben auch so die Verpackungen von Tonbändern geziert hat oder das als Firmenlogo auch in anderen Produkten auftauchte oder eben das Unternehmenslogo von Rewe, der Supermarktkette, das es in abgewandelter Form heute eben noch so gibt. Sie erwähnten schon die Deutsche Bank, diesen blauen schrägen Balken in diesem einfachen Quadrat. Und ja, bis heute existent und weiterhin prägend sind auch zum Beispiel noch andere Logos, etwa der Frankfurter Messe oder der Heizkesselfirma Fisma mit diesem übereinandergestellten Doppel-S, das es eben heute auch noch gibt. Aber es gibt eben auch andere, über die die Zeit so ein bisschen weggegangen ist, zum Beispiel das Stadtmarketing von West-Berlin, das die beiden auch entworfen haben. Das ist nach den 90er Jahren dann langsam abgeschafft worden für eine neue, fetzigere Kampagne.
Also wir wissen jetzt, dass vieles davon geblieben ist. Schauen wir mal zurück an die Anfänge. Woher haben Stankowski und Duschek ihre Ideen gehabt? Also in welchem Pool haben die sich bedient?
Ja, man muss es vielleicht so ein bisschen aufteilen. Stankowski ist ja Jahrgang 1906 und damit gut 4 Jahrzehnte älter als sein späterer Partner Karl Duschek, den er also erst Anfang der 70er Jahre noch als Student sich in die Firma holte. Die Grundideen für diese Art von Design entstammen eigentlich einer Zeit Ende der 1920er bis Anfang der 30er Jahre, als eben Anton Stankowski nach seiner Ausbildung an der Volkwang-Schule in Essen dann in Zürich gearbeitet hat und dort ja mit der sogenannten konstruktiven Grafik in Verbindung kam. Und deren bekannteste Vertreter kennt man auch heute noch, etwa Max Bill oder Richard Paul Lohse oder Verena Löwensberg. Und das sind eben alles keine reinen GestalterInnen, sondern im geschäftlichen Sinn des Wortes eigentlich auch MalerInnen oder GrafikerInnen, die die Grenze zwischen Kunst und Design eben als fließend aufgefasst haben, die sich als Avantgardisten verstehen im Sinne der großen Gestaltungsschulen der Moderne, des Style, Bauhaus oder der russischen Konstruktivisten und ganz klar eben auch den Auftrag sehen, über das Design die Kunst in die Gesellschaft zu tragen.
Jetzt haben Sie das Paar Kunst und Design schon angesprochen. Man tut sich ja so ein bisschen schwer in Deutschland damit, die so in einem Atemzug zu nennen. Wie viel Kunst aber steckt im Design von Stankowski und Duschek?
Also das sehen Sie überall in dieser Ausstellung. Wenn Sie mal eben diese Markenlabels ausblenden, dann sehen Sie überall Studien zu diesen abstrakt räumlichen Formen, Farben, Kombinationen. Mal erinnert das wirklich sehr an Op-Art mit so optischen Irritationen, manchmal an minimalistische oder industrielle Kunstformen. Das könnte ohne weiteres, wenn man diesen Kontext wegnimmt, als Kunst durchgehen. Aber umstritten, wie Sie sagen, ist das natürlich trotzdem und war es auch schon seit den 60er Jahren, denn Beispiel HFG Ulm, also die Hochschule für Gestaltung in Ulm, deren Gründungsdirektor ja Max Bild 1955 war, da dachte man eine Zeit lang, dass die große Nachfrage nach Designvorschlägen in der Industrie eigentlich zeige, dass man die junge Demokratie in Westdeutschland sozusagen mit Designmitteln auf den richtigen Weg bringe. Die Demokratie als evangelistisches Designprodukt sozusagen. Und das kann man in dieser Ausstellung spüren. Also Stankowski und Duschek, beide waren noch von diesem Avantgarde-Idealismus geprägt und die machten das auch immer mit gesellschaftlichen avantgardistischen Plänen sozusagen.
Und haben ihr Erbe bis heute weitergegeben?
Ja, diese Selbstheroisierung sozusagen, die wirkt natürlich ein bisschen zeitgebunden, aber ja, vor allem, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, das in jedem Fall, das ist in diesem heutigen Marken- und Labelgewimmel natürlich eine große Überlebensstrategie fürs Design.
Markenzeichen, das grafische Atelier Stankowski und Duschek. Die Ausstellung ist bis Mitte August in der Kunstbibliothek in Berlin-Mitte zu sehen. Herzlichen Dank an Carsten Probst. Und nicht mit Zeichen oder Logos, sondern mit Worten und Überzeugungskraft hat Willie Loman einst Geschäfte gemacht. Doch das ist Vergangenheit, denn die Hauptfigur in Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden ist arbeitslos, weil die Geschäfte eben nicht mehr liefen. Seit beeindruckenden 70 Jahren ist der Absturz des Mannes, der nicht ohne Grund Lowman heißt, ein Dauerrenner auf den Spielplänen der Theater. Ganz unten ist er angekommen, zerrieben vom Druck des Kapitalismus, abgekämpft von den zahllosen Reisen und dem Bemühen, den amerikanischen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Gestern Abend hatte der Tod eines Handlungsreisenden am Schauspiel Wuppertal Premiere und Stefan Keim war für uns dort.
In Arthur Millers Stück ist Willie Loman 63 Jahre alt, ein verbrauchter, erschöpfter Mann, der eigentlich in Rente gehen müsste. Stattdessen fährt er als Handlungsreisender durch die USA auf Provisionsbasis. Nur wenn er etwas verkauft, bekommt er ein Gehalt. Die Geschäfte laufen immer schlechter. Längst lohnen sich die Reisen nicht mehr. In der Wuppertaler Aufführung ist Willie Loman 10 Jahre jünger, so alt wie der Schauspieler Thomas Braus, der ihn verkörpert. Mit 53 ist Hoffnungslosigkeit noch schwerer zu ertragen. Die Frust entlädt sich in Wut, auch gegenüber seiner aufopferungsvollen Ehefrau.
Willie, weißt du was? Ich habe heute eine neue amerikanische Käsesorte gekauft. In der Tube!
Ich will keinen amerikanischen Käse, ich will Schweizer Käse.
Ich dachte, alles Abwechslung.
Nein, ich will keine Abwechslung! Ich will Schweizer Käse haben! Warum wird mir immer wieder so?
Das Wuppertaler Schauspiel hat das Stück lange vor der Corona-Krise angesetzt. Nun bekommt es eine bedrückende Aktualität. Die Arbeitslosenzahlen steigen, die Aussicht, neue Jobs zu finden, ist gering. Es gibt viele Willie Lomans, deren Lebensentwürfe zerbersten. Regisseur Jakob Fädler hat das im Original etwas ausufernde und zuweilen geschwätzige Stück auf knapp anderthalb Stunden gekürzt. Manche psychologischen Details und Nebenhandlungen fallen weg, auch der tote Bruder Ben, der Willie Loman in seinen Träumen erscheint. Die Inszenierung konzentriert sich auf den gleichnishaften Kern des Dramas. Auf einen Mann, der fest an den amerikanischen Traum glaubt, der seine Söhne dazu erzieht, beliebt und erfolgreich zu sein und auf ganzer Linie scheitert.
Ich habe in dieser Firma 26 Jahre gearbeitet und heute kann ich nicht mal mehr meine Versicherung bezahlen. Du kannst auch die Zitronen nicht auspressen und danach nicht alle wegwerfen. Ein Mensch ist kein Abfall.
Thomas Braus kämpft als Willie Loman darum, den Schein zu wahren. Immer wieder erinnert er sich mit seiner Frau und den beiden Söhnen an bessere Zeiten. Aber auch das sind nur Lügen. Die beiden Jungs sind inzwischen über 30 und haben nichts erreicht. Den von Alexander Peiler verkörperten Biff hat es besonders schwer getroffen. Er hangelt sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten und wird immer zynischer. Einen Euro pro Stunde, das sei er wert, sagt Biff gegen Ende der Aufführung. Das ist der einzige Moment, der direkt in die Gegenwart verweist. Einmal ist von einem Euro die Rede, sonst von Dollars.
Wir brauchen $200, um über die Runden zu kommen. Und da ist auch schon die letzte Rate für die Hypothek dabei. Und Liebling, nach dieser Zahlung, da gehört das ganze Haus hier uns.
Ja, nach 25 Jahren!
Die von Doreen Thomsen gestaltete Bühne zeigt ein überlanges Sofa, dahinter Regale mit einer Leiter. Ein Glitzervorhang ist ein seltsames Überbleibsel aus einer Zeit, in der die Lomans noch von einer besseren Zukunft geträumt haben. Auf dieser Bühne lassen sich die Abstandsregeln einhalten, ohne dass es aufgesetzt wirkt, denn allzu viel Nähe empfinden diese Leute, mit Ausnahme von Luisa Kinner als Lomans Frau Linda, nicht füreinander. Auch die Leere im mit 25 Menschen besetzten Theater am Engelsgarten passt zu dieser Atmosphäre. Regisseur Jakob Fiedler drückt mit dem ausgezeichneten Wuppertaler Ensemble nie auf die Tränendrüse. Es geht nicht darum, um verlorene Seelen zu heulen, sondern unerträgliche Zustände aufzuzeigen. Willy Lomans Satz, der Mensch ist kein Abfall, wirkt wie eine vergessene humanistische Utopie. Der Einzige, der an sie glaubt, bringt sich am Ende um. Genauer gesagt täuscht er einen Unfall vor, damit wenigstens die Lebensversicherung zahlt. Wenn ein Mensch nur das wert ist, was er einbringt, ist das die logische Konsequenz.
Eine einfache Rechnung. Stefan Keim über Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden. Jakob Fiedler hat das Stück am Schauspiel Wuppertal inszeniert. Und eine bessere Überleitung hätte es nicht geben können zu meinem Kollegen Stefan Koldehoff, einem gebürtigen und bis heute bekennenden Wuppertaler.
So eine schöne Stadt.
Ja, aber er hat jetzt die Kulturmeldung ohne Wuppertal, oder?
Ganz weit weg geht's mal erst. Fatih Akin, Nora Busson, Thomas Brussig, Peter Lohmeier, Janine Meerapfel, Susan Neiman, Volker Schlöndorff, Hanna Schigulla, Johanna Wolkalek und. 57 Erstunterzeichnerinnen aus allen Bereichen von Kultur und Wissenschaft fordern in einer Petition ein Ende der US-Blockade gegen Kuba. Zu Beginn der EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli appellieren sie alle an die Bundesregierung, allen Kubanerinnen und Kubanern uneingeschränkten Zugang zum wirtschaftlichen, aber auch zum wissenschaftlichen und künstlerischen Austausch zu ermöglichen. Die Autorin Jenny Erpenbeck, auch sie eine Erstunterzeichnerin, begründete die Initiative im Deutschlandfunk Kultur.
Es ist im Prinzip so, als ob man einem Land eigentlich verbietet zu überleben und es am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Das ist unter den jetzigen Bedingungen mit Corona natürlich noch verschärft und tritt sozusagen noch klarer ins Bewusstsein, dass da was geändert gehört. Und stattdessen erlebt man, dass Deutschland die Entwicklungszusammenarbeit mit Kuba aufkündigt und eigentlich genau das macht, was Trump erreichen will, nämlich amerikafreundlich sich verhält.
Zu Menschenrechtsverletzungen und Zensurmaßnahmen, auch in der Kultur, wollte sich Jenny Erpenbeck nicht äußern.
Also ich kann nicht und ich werde nicht solche Dinge sagen. A, habe ich niemanden getroffen, der oppositionell war und Probleme hatte. Das ist vielleicht ein Mangel. Das lag daran, dass ich nur 2 Wochen da unterwegs war und einfach niemanden getroffen habe. Ich finde immer ganz schwierig, dass davon ausgegangen wird, dass alle Gesellschaften in der Welt so werden müssen wie unsere, um gleichberechtigt behandelt zu werden. Das finde ich problematisch. Und ich finde auch problematisch, dass ich das jetzt sagen soll, weil da bin ich die Falsche.
Sagt Jenny Erpenbeck. In Deutschland sind laut einer Studie des Deutschen Kulturrats die Arbeitsbedingungen für die in der Kultur tätigen Menschen immer noch prekär. Und das nicht nur in der Corona-Krise und wegen der Corona-Krise. Die Einkommen seien im Durchschnitt deutlich zu niedrig. Besonders Frauen würden strukturell im Kulturarbeitsmarkt benachteiligt, heißt es in dem Papier, das heute in Berlin vorgestellt wurde. Das Durchschnittseinkommen der Selbstständigen lag demnach im vergangenen Jahr zwischen 11.000 Euro Konzeptkünstlerinnen und 49.000 Euro Librettistinnen und Textdichter. In der Berufsgruppe Wort, zu der auch der freie Journalismus gehört, wurden durchweg höhere Einkommen erreicht als in den anderen 3 Berufsgruppen Bildende Kunst, Musik und Darstellende Kunst. Außerdem variierte die Höhe des Einkommens nach Bundesländern. Am meisten verdient wurde in Hamburg, am wenigsten in Thüringen.
Vielen Dank an Stefan Koldehoff. Die Aktionärsversammlung der Lufthansa, die Beschlüsse dort, aber auch die Entwicklungen rund um Gütersloh und Warendorf und die neue Debatte um einen Immunitätsausweis. All das sind Themen gleich in den Informationen am Abend. Zuvor sagt Maja Elmenreich Danke und Tschüss.